Vielen Dank für die Einladung, hier sein zu dürfen, Gottes Wort zu predigen. Ich war die letzte Woche am Arbeiten und ich mache das meistens zur Gewohnheit, dass ich vormittags die Bibel abhöre. So. Nee, nicht immer, aber ich versuche das regelmäßig zu machen. Dann ab 12 Uhr dann höre ich vielleicht ein Audible-Buch oder irgendwas Interessantes aus YouTube. Und es war 12 Uhr und ich nehme die Bibel raus und es ist Jesaja 53 dran. Ja, da kann man nicht ausschalten, wenn es Jesaja 53 ist. Ne? Und ich musste das zu Ende hören. Und es packt einfach immer wieder. Und heute habe ich vielleicht ein paar Gedanken zu Jesaja 53. Ab Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihm, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seinen Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scheren, seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Er ließ ihm leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich die vielen zum Anteil geben. Und er wird Starke zu Raube halten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und dass dein Geist dein Wort lebendig macht. Amen. Das ist ein sehr bekannt Leiden und Sterben des Messias, ne? Prophetische Beschreibung des Leiden des Gottesknechts. Und die zentrale Botschaft ist, der Messias leidet für die Sünden der Menschen. Es ist ein Paradox. Aus unscheinbarer Gestalt erwächst das Heil der Nationen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt, sagt der Prophet, ne? Die Botschaft erscheint seltsam und widersprüchlich. Ein leidender Messias, der gleichzeitig Erlösung bringt. Es wird vorausgesehen, dass viele den Bericht nicht glauben. Und es ist für uns eine Herausforderung, trotz anfänglicher Zweifel auch mutig uns zum Glauben zu bekennen. Er war demütigend von unscheinbarer Herkunft. Er wuchs auf wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und die Implikation ist, Jesus erscheint zunächst unscheinbar, ohne Gestalt und Pracht, was auch ein Symbol für Demut und Nähe zur menschlichen Existenz. Aus dürrem Erdreich erwächst neues, lebendiges Leben. Das ist ein Bild für Erlösung und Hoffnung. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Jesus wird als Mann der Schmerzen und des Leides beschrieben. Ablehnung und Verfolgung durch die Gesellschaft, sogar von den Jüngern. Er steht für uns, die oft in unserer Verlassenheit und unserem Schmerz nicht verstanden werden. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Jesus übernimmt das Leiden und die Krankheit der Menschen. Er leidet nicht als Strafe, sondern als Sühneopfer, um Heil und Frieden zu ermöglichen. Es ist für uns ein Trost. Unser Leiden muss nicht alleine getragen werden. Der Leidende ist bei uns. Durchbohrt wurde er wegen unserer Schuld, gequält wegen unserer Sünde. Das Leiden Jesus hat eine stellvertretende, erlösende Funktion. Seine Striemen bringen uns Heil und Frieden. Es ist eine Erinnerung an die tiefe Ernsthaftigkeit der Sünde und gleichzeitig an Gottes unermessliche Liebe. Menschheit als verirrte Schafe, jeder geht seinen eigenen Weg. Gott wirft unsere Schuld auf den Leidenden. Jesus, wie ein lammartiges Schaf, nimmt sein Leid still hin. Er erfüllte die prophetische Erwartung ohne Widerstand oder Verteidigung. Jesus wird infolge von Drangsal und Gericht weggenommen. Sein Tod ist Teil des göttlichen Erlösungsplans. Er wird bei Gottlosen begraben, was seine Identifikation mit den Sündern unterstreicht. Die Unschuld Jesus wird betont. Kein Betrug, kein Unrecht in seinem Mund. Gott gefiel das Leiden, Belohnung und Auferstehung. Gott gefiel es, den Messias leiden zu lassen. Er musste sein Leben als Schuldopfer geben. Das Leiden führt zur Verlängerung seiner Tage, was auch ein Hinweis auf die Auferstehung ist. Nach dem durchgestandenen Leid sieht Jesus wieder das Licht. Seine Mühsal wird belohnt. Durch seine Erkenntnis werden viele gerecht gemacht und ihre Sünden getragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Jesus erhält die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Er wird zum Fürsprecher, der nicht nur für seine eigene, sondern für die Sünde vieler einsteht. Das symbolisiert die Belohnung für seinen stellvertretenden Tod und die universelle Erlösung. Jesus als leidender Gottesknecht. Er erfüllt die alttestamentliche Prophezeiungen zeigt, dass wahre Erlösung oft in Schwäche und Leid beginnt. Und für uns bedeutet das Vertrauen in den Gott, der unsere Schmerzen und Leiden mitträgt. Aufruf auf, auch in Zeiten der Ablehnung und des Schmerzes mutig zum Glauben zu stehen. Die Hoffnung auf Auferstehung und neues Leben als Grundlage unserer Nachfolge. Ermutigung, Glaube heißt, sich an den leidenden Messias zu klammern und darin die Kraft und den Trost zu finden, die uns befähigen, unseren Weg in Glauben zu gehen. Wir predigen aber Christus, heißt es in 1. Korinther 1, Vers 23, der gekreuzigt ist, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Ein Atheist hatte mal gesagt, ja, warum versteckt sich Gott? Wenn ich im Himmel bin, oder wenn ich Gott mal treffen sollte, ne, dann werde ich ihm sagen, warum hast du dich versteckt? Warum hast du es so schwer gemacht für uns? Soll Gott sich einfach plump dahinstellen? Das macht er nicht. Und doch macht er das. Der allmächtige Gott wird Mensch. Und das sieht man in Jesus Christus, der leidende Knecht. Aber es ist ähnlich, wie C.S. Lewis es gesagt hat. Gott macht es so ein bisschen anders, als man es erwarten würde. Die Juden haben es nicht so erwartet. Sie erwarteten einen großen Held, der sich von den Römern befreit, nicht einen Verfluchten. Und für die Nichtjuden ist es einfach eine Torheit, eine Dummheit, das Evangelium. Für uns aber, die wir glauben, ist es eine Gotteskraft. Ne? Amen. Stell dir vor, es wäre anders und es würden die Mächtigsten beherrschen. Ne? Jesus sagt, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Und wir Christen, das haben wir gar nicht verstanden, sanftmütig zu sein. Und dadurch, ne? Und wir versuchen, wie alle Welt, ne? Die Ellbogen zu gebrauchen, um vorwärts zu kommen im Leben. Ne? Und vergessen, was das Wort Gottes sagt. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Stell dir vor, es wäre anders, dass der Gewalttätiger immer siegen würde. Was für ein schreckliches Leben wäre das. Jesus sagt, der Größte, der sei euer. Alles, alle Diener, wow, alles steht Kopf. Ich weiß ja nicht, ob jemand bei Christen im Beruf in Münster war, als Olli Schalk da war und auf diese Hells Angels Camp war er und ging rein in das christliche Zelt und die Frauen saßen auf Tischen, die Männer haben die Frauen bedient und dann kam der Chef aus der Küche mit einem Kuchen, er hat einen Kuchen gebacken und Olli staunt und sagt, wow, bei euch steht alles Kopf, die Männer bedienen die Frauen. Ne? Und er konnte, aber das ist das Evangelium, es ist einfach genial. Jesus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Er hat alles total verändert. Tom Holland ist ein Atheist. Und in seinem Buch Dominion, ich glaube nicht, dass es in Deutsch gibt, nicht nach meines Wissens, aber in seinem Buch Dominion, er zeigt auf, wie das Christentum die Grundlagen der modernen westlichen Welt geprägt hat. Einfluss auf Demokratien, Institutionen, christliche Ideen prägten die Entwicklung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftliche Institutionen. Damals haben die Römer regiert. Überall lagen Knochen von Babys. Es war brutale Gesellschaft. Ein Kind, wenn es nicht gewollt war, einfach auf die Straße geschmissen. Entweder kam ein Zuhälter und hat es großgezogen oder es lag da und wurde einfach gestorben. Man sagt, die Archäologen, die wissen, wann die Zeitalter des Christentums angefangen hat, weil das sind keine Kinderknochen mehr oder nicht so viele mehr in dem Erdreich, wenn ausgegraben wird. Christentum hat zur Transformation der Gesellschaft geführt. Die christliche Revolution führte zu tiefgreifenden kulturellen und politischen Umwälzungen, die bis in die moderne Welt nachwirken. Was einst in marginale Religion galt, entwickelt sich zu dominierenden kulturellen Erbe, das auch in säkulären Gesellschaften fortwirkt. Moralische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit, christliche Vorstellungen von Nächstenliebe, Gerechtigkeit beeinflussen die gesellschaftliche Zusammenleben und die Verpflichtung zur sozialen Verantwortung. Heute ist es selbstverständlich, man spricht von Menschenrechten. Ja, wo kommen Menschenrechte her? Im Römischen Reich hattest du keine Rechte. Das war ein Unding. Wir haben keine Rechte. Nur durch die Bibel haben wir Rechte, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. Alle Menschen sind im Bild Gottes geschaffen. Und das ist, was dieser Tom Holland schreibt. Er ist bekannter Historiker und Buchautor. macht viele Auftritte in der BBC, ist auch bekannt als Atheist. Und ich habe eine Diskussion von ihm gehört in YouTube mit einem anderen Atheisten, wo er seine These vorbringt. Und dann redet er über das Opfertod Jesus. Und er fängt an zu schwärmen. Sagt, so was Wunderbares gibt es nirgends woanders. Dass Gott sich opfert für die Menschheit. Das ist wunderbar. Und er gerät ins Schwärmen, ein Ungläubiger. Ein Atheist. Ne? Auf eins von seinen YouTube-Botschaften war ein Kommentar von einem Christ: Wir beten für dich, dass du Christ wirst. Und er hat geschrieben: Ich hoffe, dass die Gebete erhört werden. Ne? Er wurde mit Krebs diagnostiziert und das hat ihm zum Nachdenken gebracht. Und dann hat er gebetet, fing an zu beten, ging auch in eine anglikanische Kirche in England, wo es eine Maria-Erscheinung scheinbar gegeben haben soll. Ne? Und da hat er gebetet und er wurde geheilt. Ne? Und er spricht und verteidigt das Christentum wie eine gewaltige Christ. Ayan Hirsi Ali, sie war eine sehr bekannte Frau aus Somalien. Sie wurde beschnitten als Frau in ihrem Land nach den Sitten. Da aus Muslime, sie war sehr extrem muslimisch. Und dann ist sie nach Holland gekommen und war beeinflusst von der Gesellschaft in Holland und wurde Atheist. Und sie wurde auch ein Mitglied im Parlament in Holland und war sehr atheistisch. Sie zählte unter den neuen Atheisten Richard Dawkins, Sam Harris und Christopher Hitchens, der verstorben ist, und noch jemand. Und sie war unter diese vier, als Frau zählte sie dazu als fünfte Person. Aber sie hat eine Krise in ihr Leben bekommen und sie hat gesagt, sie hat dann mehr Alkohol getrunken, als was man braucht, um ein Krankenhaus zu desinfizieren. Also sie hat eine Depression gehabt und hat versucht, Hilfe zu finden, wie sie sich selber therapieren konnte, und stoß sie auf jemanden, der ihr sagt: Du hast eine geistliche Bankrott. Du bist spirituell bankrott. Und das ist, was der Unglaube, der Prophet sagt: Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und die Auswirkung, wenn du nicht glaubst an Jesus, an Gott, dann bekommst du Schwierigkeiten. Die Materialisten, die glauben nur an rationale Sachen, an das Materie, nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist eine Einengung des Menschengeistes. Der Mensch ist gemacht für wer? Und so ist sie in diese Krise gefallen und sie hat zum Christentum gefunden und spricht jetzt für Christen. Die Gründe: Sie empfindet ein Leben ohne spirituellen Trost als unerträglich und sieht in den jüdischen christlichen Werten eine Antwort auf Sinn und Lebensfragen. Ali kritisiert aktuell globale Bedrohungen, autoritäre Regime, Islamismus, Woke-Ideologie. Und sieht in der jüdisch-christlichen Tradition den Schutz der westlichen Freiheit. Sie hat sich im November 2023 bekehrt, also ziemlich nicht so lange her. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Schreibt der Prophet. Und es ist interessant, als konsequenter Atheist kannst du nicht ein glückliches und erfülltes Leben führen. Das sagen die Atheisten sogar selber. Eine Atheist hat gesagt, man muss einen Sinn Wenn man Atheist ist, muss man einen Sinn im Leben erfinden. Man muss sich selbst betrügen, dass das Leben sinnvoll ist. Nur dann kann man glücklich sein als Atheist. So haben diese Atheisten das gesagt, was ganz interessant ist. Es gibt einen Alex O'Connor, im YouTube kann man ihn viel sehen, der Cosmic Skeptic. Und er ist interessant. Ich habe noch nie jemand vielleicht gehört, der Atheist ist und so viel Bibelkenntnis hat und christliche Theologie in sich hat. Also es ist ganz gewaltig. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da sitzt er und diskutiert mit 23 Christen und kann sich ganz gut rechtfertigen. Und er sagt, der Grund, warum ich nicht an das Christentum glaube, ist, weil, wenn es einen Gott gibt, er würde nicht so viel Leid zulassen. Zum Beispiel, die meisten von diesen Atheisten, die ich gehört habe, die glauben absolut an Evolution. Dass eine Einzelzelle sich hat entwickelt zu einem Mensch. Und weil diese Entwicklung durch viel Leid gegangen haben muss, ne, viele Kreaturen müssen sterben, damit die Entwicklung weitergeht durch natürliche Selektion. Und das involviert viel Leid. Aber für die Atheisten ist es ein Grund, nicht an Gott zu glauben. Weil wenn es einen Gott, allmächtigen Gott gibt, dann würde er nicht durch Evolution alles schaffen. Und zum Beispiel Alex O'Connor ist durch diese These, ne, ist er auch nicht Vegetarier, sondern Veganer geworden. Ne? Aber das ist der Grund, warum er den Glauben an Gott ablehnt, weil ein Gott würde Leid nicht zulassen. Ne, denk, Menschenskind, warum kann so ein Mensch nicht erkennen, dass die Bibel nicht von Evolution spricht. Die Bibel sagt, Gott hat alles so geschaffen, dann hat es vollkommen geschaffen. Gott hat es nicht mit viel Leid geschaffen. Es ist interessant, es gibt eine Diskussion zwischen Professor Richard Dawkins und Francis Collins. Francis Collins ist sehr hoch in der wissenschaftlichen Welt, ist gläubig geworden, ist Christ geworden, glaubt aber, dass Gott alles geschaffen hat durch Evolution, also theistische Evolution vertritt er. Und in einer Diskussion mit Richard Dawkins hat ihm genau das am Kopf geschlagen, er sagt, wie kannst du an einen Gott glauben, der schafft durch Evolution, weil das verursacht so viel Leid. Wenn es einen allmächtigen Gott geben würde, dann würde er das anders schaffen. Und ich staune darüber. Über diese Aussagen von den Wissenschaftlern. Ich gehe ein bisschen weiter. So, ich gehe zurück jetzt ein bisschen zu Alex O'Connor. Der Cosmic Skeptiker, ne, der ist ja dafür bekannt, dass er ChatGPT, wer das kennt, künstliche Intelligenz, hat er überzeugt, dass es einen Gott gibt. Und so habe ich gestern ein bisschen im Computer rumgespielt und habe ChatGPT gefragt, ob das stimmt. Erst hatte es verneint, aber und dann hat er dies geschrieben. Ziel des Experiments: O'Connor versucht, ChatGPT mit philosophischen Argumenten zur Anerkennung der Existenz Gottes zu bringen. Seine Argumentstrategie: Er nutzte klassische theistische Argumente, zum Beispiel das kosmologische Argument, um ChatGPT zu überzeugen. Ergebnis: ChatGPT gibt scheinbar nach und bestätigt, dass die Argumente für Gott überzeugend klingen. Hat ChatGPT mir gestern erklärt. So, ich fragte, ja, was ist das kosmologische Argument? Es ist ein klassisches Argument für die Existenz Gottes, das besagt, dass das Universum eine Ursache haben muss. Es gibt verschiedene Formen, aber die Grundidee ist immer ähnlich. Grundstruktur des kosmologischen Arguments. Alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum hatte einen Anfang. Also muss das Universum eine Ursache haben. Diese Ursache kann nicht selbst verursacht sein. Man muss außerhalb von Raum und Zeit existieren. Diese Ursache nennen wir Gott. Und dann gibt ChatGPT Kritik am kosmologischen Argument. Warum muss die erste Ursache Gott sein? Oder zweite sagt er, was, wenn das Universum selbst ewig existiert? Und Quantentheorie zeigt, dass manche Dinge ohne Ursache entstehen können. Also ich kenne mich mit Quantentheorie nicht so gut aus, aber es ist schon interessante Aussagen. Da habe ich ihm geschrieben, ja, aber das Universum kann nicht ewig sein, sonst würde es einen Hitzetod erlitten haben. Und dann hat ChatGPT das bestätigt. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik würde ein unendlich altes Universum bereits einen Wärmetod erlitten haben. Warum? Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie oder Unordnung in einem geschlossenen System immer zunimmt. Das Universum ist ein geschlossenes System, das heißt, Energie verteilt sich immer gleichmäßiger. Sterne brennen aus. Es gibt keine nutzbare Energie mehr für Prozesse. Wenn das Universum unendlich alt wäre, dann müsste dieser Zustand bereits erreicht sein. Aber wir existieren noch in einem Universum mit Energie und Struktur. Also kann, weil die Atheisten haben früher geglaubt, das Universum besteht ewig. Und viele glauben das immer noch. Trotz Big Bang, Urknalltheorie und so weiter. Nicht? Es ist aber interessant zu sehen, dass Richard Dawkins zum Beispiel sagt, Biologie ist, oder wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir, dass es aussieht, als ob es designed ist für einen Zweck. Biologisch ist die Forschung von komplizierten Dingen, die aussehen, als ob sie designed sind für einen bestimmten Zweck. Aber, sagt er, das ist eine Illusion. Richard Dawkins, eins von den Hauptatheisten weltweit, der sehr aggressiv ist gegen das Christentum, man staunt darüber, in fast jeder Sendung auch für Kinder, dann geht er gegen Gott an. Was eigentlich ein Beweis dafür ist, dass es Gott gibt. Denn wenn es keinen Gott gibt, warum soll man so aggressiv gegen ihn sein? Also Darwin hat es möglich gemacht für einen Intellektuellen, nicht an einen Schöpfer zu glauben, weil es Evolution gibt, braucht man keinen Gott. Das ist sein Argument. Und in einer Diskussion mit Richard Dawkins, also zwei Atheisten zusammen, die sprechen miteinander und diskutieren über verschiedene Sachen. Und der eine sagt zu ihm, ja, ich habe herausgefunden im Internet die letzte Zeit, gibt es mehr und mehr Menschen, die an Evolution zweifeln. Richard Dawkins war geschockt. Er sagt, das gibt's doch gar nicht. Er sagt, wenn Evolution nicht stimmt, dann muss es einen Gott geben. Also der einzige Grund, dass man nicht an Gott glaubt, laut Richard Dawkins, ist, weil es Evolution gibt. Evolution ist der Ausweg. Wenn es Evolution gibt, dann brauchen wir Gott nicht. Wenn es Evolution aber nicht gibt, dann ist es Gott, der alles geschaffen hat. Sagt Richard Dawkins. Was sehr interessant ist, so habe ich gestern so ein bisschen noch weitergespielt und habe ich ChatGPT gefragt, ja, wie ist das mit der Evolution und der genetische Entropie oder genetische Unordnung? Ist das so, dass eine Einzelzelle durch Mutationen und natürliche Auslese, Natural Selection, wird genetische Entropie mehr oder weniger? Wenn Evolution stimmt, dann muss die genetische Entropie mit der Zeit weniger werden, weil Entropie ist die Unordnung. Das heißt, wenn Evolution stimmt, muss die genetische Entropie muss es minder werden, weniger werden. Aber in Wirklichkeit, was man herausfindet, ist, dass genetische Entropie mit der Zeit, mit verschiedenen Generationen, es zunimmt. Das heißt, die Unordnung nimmt zu. So habe ich ChatGPT gefragt. Der Begriff genetische Entropie, sagte er dann, das Problem der genetischen Entropie in der Evolution. Der Begriff genetische Entropie wurde von dem Genetiker John C. Sanford geprägt. Er argumentiert, dass Mutationen meistens schädlich oder neutral sind. Sie zerstören eher bestehende genetische Informationen, anstatt neue komplexe Strukturen zu erschaffen. Kleine schädliche Mutationen sich über Generationen ansammeln. Diese schleichende Verschlechterung nennt er genetische Entropie. Natürlich ist Selektion nicht ausreichend, um alle schädlichen Mutationen zu eliminieren. Deshalb würde sich das Erbgut im Laufe der Zeit verschlechtern, anstatt sich zu verbessern. Nach dieser Sichtweise wäre makroevolutionäre Entwicklung von einfachen zu komplexen Lebensformen nicht möglich, weil die genetische Information mit jeder Generation eher abnimmt als zunimmt. Also sagt praktisch ChatGPT, diese künstliche Intelligenz, sagt, die genetische Information mit jeder Generation eher abnimmt als zunimmt. Und dann sagt er, was antworten die Evolutionsbiologen darauf? Sie argumentieren, dass Selektion vorteilhafte Mutationen begünstigt, die schädliche ausgleichen können. Sie behaupten, dass genetische Entropie nur dann ein Problem ist, wenn keine Selektion stattfindet. Aber Dr. John Stanford hat mindestens 17 wissenschaftliche Papiere rausgebracht über genetische Entropie und hat bewiesen, dass genetische Entropie mit Generationen der Entropie steigt. Das heißt, Unordnung nimmt zu und die komplexen Sachen werden nicht mehr so komplex mit der Zeit. Und hat bewiesen, dass was die Biologen, Evolutionsbiologen behaupten, nicht richtig ist. Paulus argumentiert, die Schönheit, Ordnung und Komplexität der Schöpfung deutet auf einen intelligenten Schöpfer hin. Das ist auch hier von ChatGPT. Genetische Entropie als Herausforderung für Evolution, sie stellt eine ernsthafte Frage an das darwinistische Modell, da zunehmende Mutationen eher zur Degeneration als zur höheren Entwicklung führen. Das bleibt ein spannender Punkt in der Debatte zwischen Theismus und Naturalismus. Also das ist ChatGPT. Also er sagt praktisch, da zunehmende Mutationen eher zu Degeneration als zu höherer Entwicklung führen. Also ChatGPT sagt, die Evolution, darwinistische Evolutionsmodell, hat keinen Stand. Es ist falsch. Und das ist auch, was Dr. John Sanford bewiesen hat durch seine 17 wissenschaftliche Papiere, was er rausgebracht hat. Und er sagte, kein Evolutionsbiologe, kein Biologe hat ihm und seine Papiere widersprochen, weil es ist eigentlich logisch. Die Sachen werden nicht die Leiter hochfallen mit der Zeit, sondern sie werden runterfallen. Das ist ganz normal. Natürliches Gesetz in unserer Welt, geht alles den Bach runter, ohne Pflege. Also ist Neo-Darwinismus ist widerlegt. Das heißt eigentlich, nach seinen eigenen Aussagen musste Richard Dawkins sich entschuldigen und musste gläubig werden. Gott hat nicht geschaffen durch viel Leid. Leid gab es erst nach dem Sündenfall. Das würde eigentlich heißen für Alex O'Connor, er hätte eigentlich keinen Grund auf Leid an Gott zu zweifeln, weil Leid kam in die Welt durch den Sündenfall, verursacht durch den Ungehorsam des Menschen. Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Auch wenn Richard Dawkins das alles erfahren würde, ich glaube nicht, dass er glauben würde. Er würde irgendeine andere Ausrede erfinden. Aber sie wollen nicht an Gott glauben. Der leidende Gottesknecht. Das ist den Menschen ein Dorn im Auge, weil sie wollen ihre Stolz nicht aufgeben. Aber Jesus, er war der leidende Gottesknecht. Er hat sich gedemütigt, hat es nicht als Raub geachtet, Gott gleich zu werden, sondern hat Knechtsgestalt angenommen. Und er erfüllte die Prophezeiung, er leidet stellvertretend für die Menschheit. Sein Opfer bringt Heil und Frieden. Und das ist das Paradoxe des Kreuzes. Wahre Größe zeigt sich in Demut, Aufopferung nicht in Macht und Gewalt. Gottes Rettungsplan widerspricht menschlichen Erwartungen. Das ist das Evangelium. Es ist anders. Und wenn wir es betrachten, wir staunen darüber. Deshalb kommen wir zusammen. Deshalb haben wir das Abendmahl, erinnern an Gottes Heilsplan für uns durch das Sühneopfertod Jesus. Man wird in Ewigkeit darüber nachdenken. Die Engel, die schauen auf uns und die Erlösung, die Jesus für uns geschaffen hat, und die staunen darüber, die verstehen das nicht. Wir dürfen das verstehen, wir dürfen es erfahren, selbst als Menschen, die in Schwachheit sind. Und wir lesen davon, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Ja, nicht nur für unsere Sünde, durch unsere Striemen ist uns Heilung geworden. Und das ist auch für uns paradox. Wir haben gehört heute Abend, manche sind im Krankenhaus geworden. Wir wissen, dass Jesus auch geheilt hat, dass er alle geheilt haben, die zu ihm gekommen sind. Als er in Nazareth war, konnte er wenige nur heilen, weil sie waren ungläubig. Zu dem blutflüssigen Frau sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Und für uns ist das auch, das Evangelium ist auch für uns ein Paradox, vielleicht nicht, aber eine Herausforderung. Was mache ich mit diesen Aussagen in der Bibel? Durch seine Strömung ist mir Heilung geworden. Und Jesus sagt, nach seinem Glauben wird es geschehen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Krankheit durch Sünde verursacht sein können, aber nicht jeder Krankheit ist grundsätzlich von der Sünde der Person verursacht worden. Und so stehen wir auch als Gläubige mit diesem Evangelium in der Spannung. Inwieweit ist mein Glauben? Kann ich die Krankheit durch meinen Glauben überwinden? Oder sterbe ich und gehe zu Jesus, da ist es auch nicht schlecht. Was ist, wenn Jesus nicht heilt? Dann abzuscheiden ist noch viel besser. Um bei dem Herrn zu sein, das ist noch besser als geheilt zu werden. Aber und trotzdem gibt es diese Heilung in Evangeliumsangebot. Und für uns ist das eine Spannung. Was mache ich mit den Aussagen in der Bibel? Der dir vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Und so haben wir auch Herausforderungen in unserem Glaubensleben. Die Botschaft des Kreuzes erscheint vielen unverständlich, aber wir sollen Mut zum Bekenntnis trotz Ablehnung oder trotz Zweifel oder trotz eigener Probleme. Und wir durch christliche Werke können wir die Gesellschaft prägen, Zeugnis für Jesus sein. Auch Skeptiker erkennen die positiven Einfluss des Christentums in der Welt. Und unser Auftrag ist, als Christen ist, Jesus zu vertrauen. Auch wenn wir leiden. Weil wir wissen, dass er kennt unser Leiden und er hilft uns tragen. Und unser Auftrag ist es, fest im Glauben zu sehen, eine Hoffnung, eine Auferstehung zu leben. Wenn man anfängt zu zweifeln, ich habe manche Leute, Christen gekannt, die gezweifelt haben, die gegrübelt haben. Und mit Gott kann man das machen, aber es ist auch Vorsicht angeboten. Ich habe das selbst erfahren. Ich will das wissen. Ich will das wissen, Gott, warum das so und so ist. Hätte ich das nicht gesagt, hätte ich einfach Gott vertraut. Nein, das ist unsere Herausforderung, einfach Gott zu vertrauen, kindliches Gottvertrauen. Ich glaube die Bibel, ich glaube Gottes Wort, was es sagt. Vertrauen auf Jesus, das ist, was Gott von uns möchte. Und die Welt mit Jesus Werten prägen, mit Liebe, Demut und Gerechtigkeit. Das schaffen wir nicht von uns aus, ne? Können wir niemals schaffen. Wir sind allein auf Gott aufgestellt, dass er uns hilft durch seinen Geist. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Gottes Kraft zur Erlösung. Ne? Für die Juden ein Ärgernis. Und für die anderen in dieser Welt ist es eine Torheit. Aber für uns ist es Gottes Kraft. Wenn man in Unglauben steckt, dann ist alles dunkel. Die Leute in der Welt, die sagen, wo ist Gott? Warum versteckt er sich? Und wenn du gläubig geworden bist und Jesus kennst, dann siehst du Gott überall. Du würdest sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, wie kannst du an Gott glauben? Du siehst Gott nicht. Doch, ich sehe Gott. Gott ist mir realer, als du vor mir bist. Gott ist viel realer als das. Warum? Weil wenn wir gläubig geworden sind, ne, jeder Schritt im Glauben, ne, du stehst in Finsternis, machst einen Schritt im Glauben, als ob du auf den Lichtschalter trittst. Das Licht geht an und siehst du Gott überall. Ne, wenn ich hier reinkomme, ich sage, boah, ist alles so schön. Hier, ne, so eine riesen Leinwand habe ich noch nie gesehen in einer Gemeinde. Ne. Ich habe schon Friede gesagt, Mensch, sowas können wir auch gebrauchen. Ne? Aber ich sehe so, wow, das ist Gottes Hand, dass die Menschen sowas Schönes machen kann mit der Technik und alles, dass Gott das so gemacht hat, dass wir das alles erfahren dürfen. Und, so, ne? Und das Evangelium, wie wunderbar ist das. Gottes leidende Knecht, ne? Gott wird Mensch. Und Gott selbst stirbt am Kreuz für uns. Frieda hat das heute Morgen, als wir in Espelkamp waren, hat sie gesagt, ja, wie viel wert bist du vor Gott? Wie viel wert bist du? Für Gott bist du genauso viel wert wie Jesus Christus. Warum? Wenn du einkaufst, dann sagst du, wie viel wert ist das? Und dann gibst du das Geld. Wenn es dir nicht das wert ist, dann wenn der Preis, du meinst, der Preis ist nicht gerecht für das Objekt, dann kaufst du es nicht. Aber Gott hat dich gekauft mit seinem Sohn, Jesus Christus. Wenn du 10 Euro gibst für eine Sache, weil du sagst, es ist mir die Sache wert. Und so hat Gott dich losgekauft mit Jesus Christus. Das heißt, für Gott bist du genauso viel wert wie sein Sohn, Jesus Christus. Boah, kann man darüber staunen. Das ist erstaunlich. Eine andere Sache, was mich immer zum Staunen bringt, ist, Jesus sagt, ich bin in der Vater, und der Vater ist in mir und ich bin in euch. Die Gottheit steckt in uns drin. Jesus Christus, Gott wohnt in uns. Und wir sind, durch Jesus Christus, sind wir Kinder Gottes. Stell dir vor, irgendwie gehören wir. Irgendwo sind wir eng verwandt mit der Gottheit. Das sind die Engel nicht. Die Engel haben diese Stanz nicht. Und deshalb ist es für uns zu staunen über diese leidende Knechte, über Jesus Christus. Für die Juden ein Ärgernis. Sie wollen einen starken Ritter haben, der sie befreit von den Römern. Und er wird kommen. Er wird kommen als der Starke, aber erst kam er als der leidende Knecht. Und wir haben viele Sachen, was uns vielleicht ein Ärgernis ist. Warum tut Gott dies nicht oder das nicht? Aber Gott hat seine Gründe. Und es ist für uns zu bestaunen, die Werke Gottes. Unser Sinn und Zweck des Lebens ist, Gott zu loben und preisen und seine Gegenwart für immer zu genießen. Und besonders zu loben und preisen für seine Erlösungswerk, was er vollbracht hat, als Jesus vom Toten auferstanden ist, als er am Kreuz gestorben ist, von den Toten auferstanden. Wir dürfen in seiner Gegenwart leben und ihm genießen. Und wir dürfen leben zu seiner Ehre. Alles, was ihr tut, tut im Namen Jesus Christus. Das heißt, alles, was wir tun, dürfen wir zur Ehre Gottes machen. Ich mache es nicht mehr für mich, sondern ich versuche es so gut wie möglich zu machen zu Gottes Ehre. Was für ein Vorrecht haben wir, was für einen wunderbaren Gott. Herr, wir preisen dich, wir staunen über dich und deinen Heilsplan, was du durch Jesus Christus an uns vollbracht hast, Herr. Wir werden dich in Ewigkeit loben und preisen dafür, weil es so gewaltig ist. Das, was du gemacht hast, getan hast, unsere Erlösung, Herr, es ist so fantastisch. Es ist so fantastisch. Herr, hilf uns, dass wir es immer mehr erforschen. Deine Liebe, deine Güte zu uns. Hilf uns zu erforschen, wie groß, wie mächtig, wie wunderbar du bist, dass wir deinen Willen verstehen, dass wir in dir wandeln, Herr Jesus, dass wir dir gefällig sind, Herr Jesus. Wir danken dir auch, Jesus, für deine Heilung, dass du am Kreuz gestorben bist. Durch deinen Wunden ist uns Heilung geworden. Es ist geschehen am Kreuz auf Golgotha. Nee, ich bitte für die Kranken, die erwähnt worden sind heute Abend, Herr, dass dein Wille an ihren Leib geschehen, Herr Jesus, dass sie gesund gemacht werden, Herr Jesus, dass sie weiter dir dienen dürfen auf dieser Erde, Herr Jesus. Halleluja, wir preisen dich, wir beten dich an. Du bist wunderbar. Amen. Amen.